Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Bis zu 25.000 geschlachtete Schweine an einem Tag. So sieht der Normalbetrieb bei Tönjes in Reda-Wiedenbrück aus. Nach 4 Wochen Zwangsschließung wird seit heute wieder geschlachtet. Und das ein bisschen anders als sonst, sagt Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.
Tönjes wird völlig anders arbeiten, wie es vorher war. Wir haben auch vom Staat Hygieniker in das Unternehmen geschickt. Die Lüftung ist sehr stark verändert worden.
Schlachtung also mit noch mehr Hygieneauflagen zum Schutz der Beschäftigten. Doch an den Wohnverhältnissen beispielsweise ändert sich erstmal nichts, kritisiert die zuständige Gewerkschaft. Neustart bei Tönjes, darauf schauen wir in dieser Sendung. Mein Name ist Sina Fröndrich. Schön, dass Sie zuhören. Verstopfte Straßen, Stau, jeden Morgen und jeden Nachmittag oder Abend nach Feierabend. Viele Beschäftigte pendeln und das mit dem Auto. Während der Corona-Maßnahmen jedoch war deutlich weniger los auf den Straßen, weil viele im Homeoffice gearbeitet haben. Und dieses Arbeiten von zu Hause, das dürfte für viele die neue Normalität werden. Bei Siemens etwa. Ein Großteil der 240.000 Beschäftigten weltweit soll künftig im Schnitt 2 bis 3 Tage pro Woche mobil arbeiten können. Siemens spart natürlich dadurch auch Reisekosten etwa, Bürokosten. Aber ist das Konzept tatsächlich auch von Vorteil für die Beschäftigten? Michael Watzke hat nachgefragt.
New Normal Working Model. Mit diesem Anglizismus umschreibt Siemens die neue Freiheit für rund 140.000 Konzernangestellte. Siemens-Sprecher Florian Martens nennt als Ziel,
dass wir hier dem Wunsch nach Flexibilisierung im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachkommen, dass wir auch der neuen Zeitrechnung nach Corona entsprechen und dass wir hier als Siemens den Weg nach vorne aufzeigen.
Laut einer Studie des Münchner IFO-Instituts wollen 54% aller deutschen Unternehmen Homeoffice und mobiles Arbeiten stärker ausbauen. Siemens legt nun ein Konzept vor, das der Vorstand unter Federführung von Roland Busch, dem designierten Nachfolger von Siemens-Chef Käser, beschlossen hat. Es sieht vor, dass Siemensianer künftig dann von zu Hause und von unterwegs arbeiten können, wenn es sinnvoll und ihr Vorgesetzter einverstanden ist. Dann bestehe die Möglichkeit, so Martens,
dass die Mitarbeiter sich aussuchen, gerade wenn sie mehrere Wohnsitze haben oder Familienbedürfnisse unter einen Hut bringen müssen, für sich in Abstimmung mit ihrem Vorgesetzten zu entscheiden, wo sie mobil arbeiten wollen, um produktiv zu sein und die vereinbarten Ergebnisse zu erreichen. Und deshalb definieren wir diesen Begriff ganz bewusst breiter als mobiles Arbeiten und das Homeoffice ist ein Teil davon.
Bei konzerninternen Umfragen, so der Siemens-Sprecher, hätten fast alle Mitarbeiter für mehr Homeoffice und mobiles Arbeiten plädiert. Die IG Metall ist erstmal nicht dagegen, sagt Hagen Reimer, der Siemens-Beauftragte der Gewerkschaft.
Wir sind da grundsätzlich aufgeschlossen. Wir sehen allerdings einen erheblichen Gestaltungsbedarf, um sicherzustellen, dass die Beschäftigten nicht durch die Hintertür Nachteile leiden müssen bei der ganzen Einführung.
Denn viele Details sind noch nicht geklärt, etwa wie die Arbeitszeiten künftig gestaltet werden und welche Arbeitsmittel den Siemens-Beschäftigten zu Hause und unterwegs zur Verfügung stehen.
Es geht los bei der technischen Ausstattung des Arbeitsplatzes, damit man da nicht am Küchentisch sitzt und irgendwie auf einem kleinen Laptop-Bildschirm nur guckt, bis hin zu der Frage, inwiefern die Beschäftigten noch hinsichtlich der Einhaltung von Arbeitszeitgesetzen, von Arbeitsschutzregelungen erfassbar sind.
Es gibt bei manchen IG Metallern durchaus die Befürchtung, das New Normal Working Model könne dazu führen, dass mobile Mitarbeiter, anders als im Büro, keinen Feierabend mehr kennen. Sogar von möglicher Selbstausbeutung ist die Rede. Hagen Reimer sagt, der Gesamtbetriebsrat sei zuversichtlich, bis etwa Oktober eine gemeinsame Vereinbarung zu finden, die für Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragbar sei. Siemens-Sprecher Martens betont, beide Seiten müssten sich vertrauen. Die aktuellen Pandemiezeiten hätten gezeigt, dass eine neue Arbeitskultur die Produktivität sogar steigern könne. Homeoffice und mobiles Arbeiten seien ein Teil davon.
Gleichzeitig gibt es aber auch viele Dinge, die dafür sprechen, im Büro zu arbeiten, die Kolleginnen und Kollegen zu sehen, nicht im häuslichen Umfeld seine Arbeit zu verrichten, sondern eben doch im Büro und das flexibler zu gestalten mit dem Ziel, 2 bis 3 Tage die Woche mobil seine Arbeit zu erledigen, ist jetzt der Kern dieser Bekanntgabe.
Siemens will damit im Wettbewerb um Talente attraktiver werden und die Motivation der Mitarbeiter steigern.
Aus München war das Michael Watzke. Möglichst viele Intensivbetten sollten frei sein. Zu Beginn der Corona-Pandemie reagierte die Bundesregierung sehr schnell. Sie beschloss, für jedes freigehaltene Intensivbett mit Beatmungsmöglichkeit soll ein Krankenhaus 50.000 Euro bekommen. Allerdings zeigt sich, es ist zwar viel Geld geflossen, doch bei mehr als 7.000 Betten ist nicht klar, ob es sie tatsächlich gab. Das ARD-Magazin Kontraste hat sich das genauer angesehen und es steht die Frage im Raum, sind Millionenbeträge geflossen für Intensivbetten, die eben nie bereitgestellt wurden. Anna Korwes berichtet.
Anfang März, als die erste Welle der Corona-Pandemie bedrohlich auf Deutschland zurollte, musste es schnell und unbürokratisch gehen. Anders als etwa in Italien sollten die Krankenhäuser vorbereitet sein auf einen Ansturm von Covid-Patienten. Und so versprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn:
Wir spannen einen finanziellen Rettungsschirm für unsere Krankenhäuser auf. Wer planbare Operationen verschiebt, wer neue Intensivbetten aufbaut, bekommt einen finanziellen Ausgleich.
Whatever it takes, was immer es koste, er werde es den Krankenhäusern geben. Unter anderem hieß das 50.000 Euro für jedes neue Intensivbett. Insgesamt zahlte der Bund dafür bisher 530 Millionen Euro aus. So hätten theoretisch knapp 10.500 neue Intensivbetten entstehen können und müssen. Es sind aber viel weniger, wie aus dem sogenannten DIVI-Register hervorgeht, an das alle Kliniken ihre Intensivbetten melden müssen. Von einer deutlichen Abweichung spricht Thomas Steffen, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, in einem Brief an die Gesundheitsminister der Länder, der dem ARD-Magazin Kontraste exklusiv vorliegt. Darin heißt es:
Zum Stand 24. Juni 2020 betrug die Abweichung 7.305 Betten, die aufgrund der ausgezahlten Förderbeträge rechnerisch vorhanden sein müssten.
Mit Steuergeldern geförderte Betten, von denen der Staat nicht weiß, ob und wo sie entstanden sind? Haben Kliniken womöglich Intensivbetten abgerechnet, die gar nicht vorhanden sind? Oder handelt es sich schlicht um einen Meldefehler? Es ist schwer nachvollziehbar, da es faktisch keine Kontrollen gibt. Für Reinhard Brücker ist das ein Unding. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Viaktiv, einer großen Betriebskrankenkasse.
Wenn man jetzt mal sieht, dass da eine Differenz von 7.000 Betten dazwischen ist, reden wir gerade über eine nicht aufgeklärte Fördersumme von 350 Millionen. Das finde ich schon ein starkes Stück. Wir müssen Transparenz herstellen. Wofür sind die Gelder verwendet worden?
Das will das Bundesgesundheitsministerium nun auch. Und hat die Bundesländer aufgefordert, den Verbleib der geförderten Intensivbetten zu klären, mit Frist bis zum 10. Juli. Was daraus wurde, bleibt unklar. Eine Anfrage dazu ließ das Bundesgesundheitsministerium bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Das Gesundheitsministerium von Nordrhein-Westfalen teilte Kontraste mit, man prüfe die Diskrepanz noch.
Anna Korwes berichtete. Es wird wieder geschlachtet bei Tönjes in Reda-Wiedenbrück. Da haben Beschäftigte wieder angefangen zu arbeiten mit Plexiglasscheiben, mit staatlichen Hygieneexperten und mit einer neuen Lüftung. Damit sollen die Beschäftigten geschützt sein. Eine Reaktion auf den Corona-Ausbruch vor wenigen Wochen. Und sonst bleibt alles beim Alten. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace jedenfalls hat den Wiederbetrieb der Fleischfabrik für eine Protestaktion genutzt, wie Uwe Pollmann berichtet.
Schluss mit dem Schweinesystem steht auf einem mehrere Meter breiten und hohen gelben Transparent. Es hängt direkt neben dem großen Tönjes-Logo. Aktivisten haben es am Morgen mithilfe von Gleitschirmfliegern am Dach der Werkshalle angebracht. Es sei ein Protest gegen das komplette System der Fleischerzeugung, sagt Dirk Zimmermann von Greenpeace Deutschland.
Letztendlich gefährdet das System unser aller Gesundheit über Antibiotikaresistenzen, über Nitrat im Wasser, über Ammoniak in der Luft. Die Tierhaltung heizt massiv die Klimakrise an. Wir brauchen einfach einen ganz, ganz grundsätzlichen Wandel in diesem ganzen System.
Greenpeace fordert eine zweckgebundene Abgabe auf Fleisch, die auch den Landwirten helfen soll. Viele Bauern hatten in den vergangenen Wochen auf das Anlaufen der Schlachtungen bei Tönjes in Reda-Wiedenbrück gedrängt. Landwirt Markus Blome schaut sich den Protest von Greenpeace an, hält aber nichts von einem schnellen Umbruch.
Das von heute auf morgen einfach so wegzureißen, das wird nicht funktionieren. Wenn man die tragenden Säulen dieser Gesellschaft, und dazu gehört die Ernährung erstmal ganz besonders, aber auch die Industrien, alle platt macht, was passiert dann? Dann stürzt das Dach ein und ich hoffe nur, dass wir nicht alle drunter stehen und zermatscht werden.
Währenddessen schlachten seit heute früh schon rund 600 Mitarbeiter wieder Schweine bei Tönjes. Erst einmal 6.000 Tiere am Tag. Das geschieht unter hohen Hygieneauflagen, auch für eine bessere Durchlüftung wurde gesorgt. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten hofft, dass das jetzt auch eingehalten wird, sagt Sprecher Armin Wiese.
Die Priorität muss natürlich die Gesundheit der Menschen sein. Und das Bundesarbeitsministerium hatte ja schon Vorgaben gemacht dafür. Die sind vielleicht nicht komplett eingehalten worden in der Vergangenheit. Ich gehe davon aus, dass man diesmal sehr genau hingucken wird und die Einhaltung dieser Dinge kontrolliert.
Hier müssten die Betriebsräte eingebunden werden. Gewerkschafter Wiese drängt auch, dass Tönjes und die Behörden endlich, wie versprochen, dafür sorgen, dass sich die Wohnverhältnisse der vielen tausend Werkvertragsarbeiter bessern.
An den Wohnbedingungen hat sich erstmal gar nichts geändert. weil um bessere Wohnbedingungen herstellen zu können, müsste ich mehr Wohnungen anbieten, müsste ich Wohnungen renovieren. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis sich tatsächlich was verändert hat. Damit muss man aber natürlich eiligst beginnen.
Der nordrhein-westfälische Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte am Morgen in einem Interview nochmals betont, dass die Behörden die Wiederaufnahme der Produktion streng kontrollieren würden.
Tönnies schlachtet wieder, Uwe Pollmann war das. Südafrika hat Ende März alle Landesgrenzen geschlossen und auch den kommerziellen Flugbetrieb eingestellt wegen der Covid-19-Pandemie. Doch heute nun ist eine Lufthansa-Maschine in Johannesburg gelandet und an Bord eine Gruppe von Deutschen. Sie sollen Wartungs- oder auch Montagearbeiten durchführen an Standorten deutscher Unternehmen. Jana Gent weiß mehr.
Mehrere Dutzend Techniker und Experten von namhaften deutschen Unternehmen sind in Südafrika angekommen. Die Ingenieure bringen ein Know-how mit, das, wie der deutsche Botschafter Martin Schäfer sagte, nicht ohne weiteres in Südafrika verfügbar ist. Geplant ist, dass die Techniker bei ihren eigenen Unternehmen anpacken, Mercedes, BMW, Freud oder Siemens etwa. Deren Produktionen laufen schließlich auch nicht mehr so wie vor Beginn der Ausgangssperre. Unterm Strich geht es auch um Arbeitsplätze in Südafrika. Die Experten sollen beispielsweise auch den staatlichen Energiekonzern Eskom unterstützen, bei dem vieles im Argen liegt. Seit Tagen gibt es in Südafrika wieder planmäßige Stromabschaltungen, weil die Kraftwerkskapazität einfach nicht reicht. Die Techniker aus Deutschland wollen bei der Wartung der Kraftwerke und deren Modernisierung helfen. Tim Abbott, Präsident der südafrikanisch-deutschen Industrie- und Handelskammer, sagte, es sei wichtig, dass die gute technische Zusammenarbeit zwischen Südafrika und deutschen Unternehmen fortgesetzt werde, um die Corona-Pandemie und die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft so schnell wie möglich zu überwinden. Seit dem 26. März gilt in Südafrika der Lockdown. Für die Wirtschaft des Landes ist das dramatisch.
Aus Johannesburg, Jana Gent.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Eine neue Form des Imperialismus, so beschrieb der Chef der nigerianischen Notenbank einmal das Verhalten Chinas in Afrika. Denn China ist für viele afrikanische Länder nicht nur der wichtigste Handelspartner, sondern das Land setzt auch viele Bauprojekte um. Material und Arbeitskräfte bringt es dafür direkt mit. Und für andere Projekte stellt es großzügig Kredite zur Verfügung. Ist das schon Neokolonialismus? Wie kritisch wird Chinas starke Rolle auf dem Kontinent diskutiert und droht afrikanischen Ländern eine neue Schuldenfalle? Angesichts der Corona-Pandemie jedenfalls macht China klar, dass es sich selbst als starken Partner an der Seite Afrikas sieht. Antje Diekans mit Teil 3 unserer Serie zur Dekolonisierung.
Pompöse Musik in einer Dokumentation, die das chinesische Staatsfernsehen für den afrikanischen Markt produziert hat. Inhalt: China und Afrika kämpfen wie Brüder zusammen gegen Covid-19. Paletten mit medizinischen Hilfsgütern werden aus einem Flugzeug geladen. Eine großzügige Spende. Das ist das Bild, das China verbreiten will. Die Volksrepublik als enger Partner Afrikas, auf den man sich in der Not verlassen kann. Dabei sind die Interessen Chinas auf dem Kontinent keinesfalls selbstlos. Seit Jahren schon baut das bevölkerungsreichste Land der Welt in Afrika die Infrastruktur aus. Vor allem in Ländern wie dem Kongo, in dessen Minen unter anderem das für die Mobilfunkindustrie so wichtige Coltan lagert. Straßen gegen Rohstoffe lautet der Deal, sagt der kenianische Ökonom Ali Kansachu. China wird damit zum Zentrum eines neuen Zeitalters, in dem es darum geht, eine globale Infrastruktur zu schaffen. Afrikanische Staatschefs glauben ja manchmal, China sei so eine Art Weihnachtsmann. Das stimmt nicht. China will Gewinne für seine Investitionen. Das jüngste Megaprojekt, eine Freihandelszone im kleinen Djibouti am Horn von Afrika. Sie soll zwar erst in ein paar Jahren endgültig fertig sein, aber schon jetzt haben sich rund 700 Unternehmen dort niedergelassen. Auch einen großen Hafen gibt es bereits. Das Einfallstor Chinas auf den Kontinent und ein Teil der neuen Seidenstraße. Hafenchef Aboubakar Omar Hadi sieht kein Problem im chinesischen Engagement. Das ist doch nichts Neues. Schon seit 6 Jahrhunderten hat China Handelsbeziehungen mit dem Kontinent, vor allem mit Ostafrika. An diese Beziehungen knüpft China an und letztendlich ist es eine Investition für den Welthandel. Tatsächlich hat China eigenes Geld in die Freihandelszone und den Hafen gesteckt. Aber vor allem hat es Djibouti riesige Summen geliehen. Der Internationale Währungsfonds warnte zur Eröffnung des ersten Teilbereichs der Wirtschaftszone, dass die Verschuldung des kleinen Landes jetzt bei 85% des Bruttoinlandsprodukts liegt. 2/3 davon müssen China zurückgezahlt werden. Das Wachstum auf Pump kann gefährlich werden, meint Wirtschaftsexperte James Shikwati aus Kenia. In dieser Phase ist es noch zu früh, um von Abhängigkeit zu sprechen. Aber man sollte sich die Verträge, die China mit afrikanischen Staaten abgeschlossen hat, genauer angucken. Wenn wir nicht zurückzahlen können, besteht die Möglichkeit, dass China kontrollieren will, was in den Ländern passiert. Afrika ist für China auch ein wichtiger Absatzmarkt, vor allem mit der Aussicht, dass die Bevölkerungszahl sich kontinuierlich erhöht, sagt Ganesh Rasagam von der Weltbank. Sie sehen Afrika als den neuen Wachstumsmarkt, in den wollen sie rein. Und zweitens wollen sie alle anderen draußen halten. Ihr Motto ist, wir sind hier, um Geschäfte zu machen und stellen keine Fragen über Korruption und Menschenrechte. Genauso wenig muss China mit Gegenfragen rechnen. Afrikanische Staaten wollen Wachstum und Infrastruktur jetzt, selbst wenn sie dafür in der Zukunft vielleicht einen hohen Preis bezahlen. Aber könnten die Interessen Chinas auf dem Kontinent auch als neues Kolonialherrentum bezeichnet werden? Hafenchef Abu Bakr Omar Hadi aus Djibouti reagiert auf eine solche Frage verärgert. Überhaupt nicht. Wer behauptet so etwas? Das sind dieselben Nationen, die uns einst versklavt haben. Und auf die sollen wir jetzt hören?
Der Hafenchef aus Djibouti macht sehr deutlich, dass er das Engagement Chinas in Afrika nicht als Kolonialherrentum versteht. Auch die Kollegin Antje Diekans hat uns auch die Zweifel daran geschildert. Zweifel in Bezug auf China gibt es auch dann, wenn das Land mal wieder neue Wachstumsdaten oder Exportzahlen veröffentlicht. Immer wieder schwingt die Frage mit, sind die Angaben womöglich geschönt? Für das 2. Quartal meldet das Land jetzt, die Wirtschaft wächst wieder. Axel Dorloff ordnet ein.
3,2% Wirtschaftswachstum im 2. Quartal, das meldet heute das Statistikamt in Peking. Da die chinesische Wirtschaft aber im 1. Quartal des Jahres um 6,8% im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft war, steht insgesamt für das 1. Halbjahr 2020 weiter ein Minus, und zwar 1,6%. Chinas Wirtschaft hat sich aber im 2. Quartal deutlich erholt. Die Corona-Pandemie ist im Land weitgehend unter Kontrolle. Außer vereinzelte lokale Corona-Cluster hat es in den vergangenen Monaten nur noch sehr wenig Neuinfektionen gegeben. In vielen chinesischen Provinzen sogar gar keine. Gut für das Wirtschaftsleben. Das hat sich zwar noch nicht vollständig wieder normalisiert, aber der Aufschwung wird angetrieben von der wieder steigenden Nachfrage im eigenen Land. Auch Industrieproduktion und Dienstleistung haben zugenommen. Und sogar der Außenhandel. Erstmals in diesem Jahr lagen danach im Juni Exporte und Importe der größten Handelsnation wieder im Plus. Es gibt immer wieder Zweifel an der Verlässlichkeit der statistischen Wirtschaftszahlen aus China. Viele Experten verweisen darauf, dass sie vermutlich geschönt sind. Andere aber auch darauf, dass das Wachstum in China aufgrund seiner enormen Bedeutung für die globale Wirtschaft engmaschig untersucht wird und die Tendenz deshalb meist richtig ist.
Die chinesische Wirtschaft wächst wieder im 2. Quartal. Axel Dorloff war das aus Peking. 1,35 Billionen Euro. In diesem Umfang kauft die Europäische Zentralbank Anleihen von Staaten und von Unternehmen. Es ist ihr Beitrag, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Heute hat die Notenbank wieder getagt und sie bleibt bei ihrem Kurs. Brigitte Scheutes berichtet.
Eine weitere Lockerung der Geldpolitik vor ihrer Sommerpause hält die Europäische Zentralbank offenbar nicht für nötig. Der Leitzins bleibt auf dem Rekordtief von 0%, die Anleihekäufe werden nicht nochmals ausgeweitet. Denn die Wirtschaft im Euroraum scheint allmählich wieder Tritt zu fassen. Das zeigen jedenfalls die jüngsten Konjunkturindikatoren. So meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Das sieht auch die EZB. Sie sieht auch, dass die ganzen negativen Wachstumsprognosen so schlecht nicht reinkommen werden. Und von daher ist sie in einer abwartenden Haltung.
Abwartend vielleicht, doch EZB-Präsidentin Christine Lagarde machte auch klar, dass das Anleihekaufprogramm PEP, das die EZB zur Bewältigung der Krise aufgelegt hat, in vollem Umfang, also mit 1,35 Billionen Euro, genutzt werde. Oberstes Ziel der EZB ist die Preisstabilität im Euroraum. Die sieht sie bei einer Preissteigerung von knapp 2% gewahrt. Davon ist sie derzeit mit einer Inflationsrate von 0,3% im Euroraum weit entfernt. Geldpolitik benötige immer Zeit, bis sie in der Wirtschaft spürbar sei, sagte Lagarde aber.
We are already seeing signs of the effectiveness.
Wir sehen schon, dass unsere Geldpolitik Wirkung zeigt. Eine Absicht ist, dass damit der Kreditfluss an Unternehmen und Privathaushalte unterstützt wird und Geschäfte in allen Wirtschaftsbereichen finanziert werden können. Die Finanzierungsbedingungen haben sich seit dem Höhepunkt der Covid-19-Krise verbessert und das ist auch den geldpolitischen Maßnahmen zu verdanken, die wir ergriffen haben.
Thanks in large part to the comprehensive monetary policy measures that we have taken.
Das untermauerte sie mit Zahlen. Bis Ende 2022 werde die Geldpolitik das Wirtschaftswachstum im Euroraum um 1,3 Prozentpunkte steigern, die Inflationsrate um 0,8 Prozentpunkte. Ein Zugeständnis vielleicht wieder an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das von der EZB ja gefordert hatte, die Verhältnismäßigkeit ihrer Geldpolitik besser zu erklären. Allerdings forderte Lagarde auch Unterstützung der Fiskalpolitik ein. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sollten bei ihrem Gipfel am Freitag und Samstag keine Zeit verschwenden, sondern sich rasch auf ein Corona-Wiederaufbauprogramm einigen.
My sense is that
Ich habe den Eindruck, dass sich viele politische Führer bewusst sind, dass es wichtig ist, keine Zeit zu verschwenden und den Europäern, Investoren, der Welt zu signalisieren, dass es einen allgemeinen Konsens gibt und eine Entschlossenheit, zusammen zu investieren, sich gemeinsam zu erholen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und das würde mit einer guten und ehrgeizigen Übereinkunft demonstriert, auf die man sich möglichst bald einigen könnte.
EZB-Chefin Christine Lagarde war das im Beitrag von Brigitte Scheutes. Die EZB legt also erst einmal nicht noch weiter nach. Wie haben der Euro und wie hat der Leitindex DAX reagiert? Das fragen wir jetzt nach bei Konrad Busen, der ist für uns an der Frankfurter Börse.
Ja, die EZB hat ja mehr oder weniger das gemacht, was man an der Börse von ihr erwartet hatte. Deswegen gibt es auch keine nennenswerte Reaktion des deutschen Aktienindex. Der verliert heute ein bisschen 0,2%, steht im Moment knapp unter 12.900 Punkten. Auch beim Eurokurs kaum Veränderung gegenüber gestern Abend. Im Moment steht er bei einem $14,26.
Dann schauen wir doch in die USA. Da gibt es viele Konjunkturdaten und wie immer donnerstags auch wieder ein Update vom Arbeitsmarkt.
Ja, und da zeigt sich eine Auswirkung der weiter steigenden Corona-Zahlen in den USA. Es haben nämlich letzte Woche 1,3 Millionen Menschen in Amerika neu Arbeitslosengeld beantragt. Das heißt, die Hoffnung, dass sich am Arbeitsmarkt eine schnelle Erholung zeigen würde nach dem ersten Lockdown-Schock, diese Hoffnung bestätigt sich im Moment noch nicht oder nur in einigen Teilen der USA. Insgesamt beziehen noch 32 Millionen Amerikaner staatliche Arbeitslosenhilfe. Für den Aktienmarkt in den USA liefert das heute einen Dämpfer. Dow Jones Index und Nasdaq Index beide im Minus.
Und mit Morgan Stanley und der Bank of America haben die letzten großen US-Banken ihre Zahlen vorgelegt.
Ja, und die beiden bestätigen den Trend dieser Woche. Wenn eine Bank in den USA ein relativ großes Kreditportfolio hat, so wie die Bank of America, dann muss sie eine höhere Vorsorge für Kreditausfälle treffen wegen der Corona-Rezession. Das belastet das Ergebnis. Auf der anderen Seite, Morgan Stanley ist eine der großen Investmentbanken, die wie JP Morgan Chase und Goldman Sachs diese Woche darüber berichtet haben, dass sie kräftig an den Umsätzen im Wertpapierhandel verdient haben im abgelaufenen Quartal. Das steigt das Ergebnis von Morgan Stanley deutlich über den Markterwartungen und die Aktie steigt.
Dann kommen wir nochmal zurück nach Europa. Da ist der Absatz von Neuwagen eingebrochen, aber nicht mehr ganz so stark wie zuletzt.
Ja, aber man muss schon sagen, die große Corona-Delle, die die Auto-Aktienkurse erlitten haben, die wird nur sehr, sehr langsam wettgemacht. Heute immerhin steigt der Aktienkurs von BMW und auch der von VW ein ganz kleines bisschen und die Daimler-Aktien fallen zumindest nicht wieder nach unten zurück.
Und welche Aktien fallen noch auf?
Ein paar von den kleineren, die teilweise doch kräftig zulegen können. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Zalando plus 2, Knorr-Bremse plus 3, Wacker Neuson plus 9, Sartorius plus 7. Ganz verschiedene Branchen, aber alle diese Unternehmen haben Zwischenbilanzen vorgelegt, deutlich über den Markterwartungen. Das bestätigt auch einen Trend hier in Deutschland, nämlich die Erholung nach Corona, die geht, wenn auch verhalten, weiter.
Dann schauen wir noch auf die Staatsanleihen und wie hat sich der Goldpreis entwickelt?
Die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen ist heute von der Bundesbank mit minus 0,47% berechnet worden. Das ist ein Tick höher im Minusbereich. Das heißt, Staatsanleihen wurden heute eher verkauft. Der Goldpreis in Euro 1.580,78 € die Unze Feingold. Das ist etwas teurer als gestern. Ebenso in Dollar. Da steigt der Preis um 4,16 $ auf genau 1.808,76 $.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Hier geht es weiter mit den Nachrichten und anschließend dann Kulte heute mit Stefan Keudehoff. Mein Name ist Sina Fröndrich.